exakt entlang der Überschrift und das Ganze dann vor ein paar Tagen wieder umgeschmissen, weil doch London mir einen neuen Vortrag zu rechtfertigen schien. Und das, was eigentlich hier uns jetzt hierher geführt hat, überall stehen diese kleinen Plakate, die deutsche Fahrt ins Grüne, so ein schöner, launiger Titel, der auch eigentlich gut zum Sommer passt, ja, das bekam plötzlich durch London einen ganz makaberen Unterton, weil sich diese vier Selbstmordattentäter, das hat man feststellen können, auch vorher nochmal so getroffen hatten mit Rucksäcken, als wollten sie mal eine Fahrt ins Grüne unternehmen. Und dann sind sie in die verschiedenen Waggons oder in diesen Bus gegangen, um sich im Londoner Rush-Hour-Verkehr in die Luft zu sprengen. Alles deutet auf einen dschihadistisch motivierten Anschlag in London hin. Zahlreiche Indizien legen die Vermutung nahe, dass es eine Verbindung zur Al-Qaida gibt, die seinerzeit auch für das Massaker in Madrid die Verantwortung übernommen hatte. Während aber in Madrid die Bomben noch vorab deponiert wurden, haben wir es in London erstmals in der EU mit Selbstmordattentaten zu tun. Und das ist eine Zäsur. Gegen einen in der U-Bahn platzierten, auffällig platzierten Rucksack ohne Eigentümer können wir gegebenenfalls noch Maßnahmen ergreifen, gegen Mörder hingegen, die sich und uns in die Luft sprengen wollen, kann es einen Schutz in offenen Gesellschaften nicht geben. Zweitens sind die Opfer islamistischer Suicide-Bomber x-beliebige Menschen. Der Mörder kann ihnen unmittelbar, bevor er sie ermordet, noch in die Augen schauen. Diese designierten Opfer werden nicht nur von potenziellen Metallsplittern getroffen, sondern ebenfalls von der Absicht, dass sie, ausgerechnet sie, getötet werden sollen. Wie haben die deutschen Tageszeitungen auf das Londoner Massaker reagiert? Davon, dass diese Anschläge von einer Menschenverachtung zeugen, wie man sie ansonsten nur von Faschisten und Nazis kennt, davon war so gut wie nie die Rede. Es dominierte der Versuch, diese Taten als eine zwar extrem verwerfliche, aber doch irgendwie nachvollziehbare Reaktion auf britisch-amerikanisches Unrecht zu interpretieren. Zitat: Zahlt Tony Blair nun den Preis für seine Vasallentreue gegenüber dem amerikanischen Freund George W. Bush? Fragte zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Und stellte fest, Zitat: Der Ort des Anschlages ist nach der Logik der Attentäter gut gewählt. Am Tavistock Square liegen viele Touristenhotels, die vor allem von Amerikanern bevorzugt werden. Die FAZ analysierte, dass in London, Zitat, internationale Banken und Konzerne ihren Sitz haben und gab sich gewiss, dass hier erneut, Zitat, ein Zentrum der Weltfinanzmärkte in seinem Nerv getroffen werden sollte. Die Frankfurter Rundschau spitzte diese Logik zu und sah in einer ersten Schrecksekunde Attack-Radikale am Werk. Brigitte Spitz in ihrem Leitkommentar, Zitat, Hinweise auf Al-Qaida gab es, aber auch den ein oder anderen, der für den Bruchteil einer Sekunde daran dachte, Extremisten aus dem Lager der Globalisierungskritiker könnten damit etwas zu tun haben. Auch wenn man niemals nie sagen soll, Indizien dafür sind nicht vorhanden. Die Kollegen dieser Kommentatorin Brigitte Spitz, die Kollegen Pries und Nonnenmacher gingen in der Frankfurter Rundschau noch einen Schritt weiter. Sie schilderten den Auftritt der irischen Popbarden Geldof und Bono auf dem G8-Gipfel in Gleneagles, die dort im Namen der weltweiten Antiglobalisierungsbewegung mit Schröder, Bush und Blair redeten und ihnen laut FR erklärten, Zitat, dass die hohen Herren dieses Mandat der Musikstars als eine Chance, aber durchaus auch als Drohung verstehen dürfen, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen. Und wer weiß, frohlockten jetzt die beiden FR-Autoren, wer weiß, vielleicht ist die Aussicht, dass die hohen Herren es nach den Anschlägen von Donnerstag richtig verstehen, sogar gestiegen. Zitat Ende. Für diese Journalisten hätte also der Massenmord im Londoner U-Bahn-Netz den Forderungen der Antiglobalisierungsbewegung vielleicht sogar Nachdruck verliehen. Ganz im Gegensatz hierzu zeichnet der Publizist Amir Taheri in der panarabischen Tageszeitung Sharq al-Absad ein realistisches Bild. Er erinnert an die letzten Sekunden im Leben von Theo van Gogh, jenem niederländischen Filmemacher, der auf offener Straße von einem Islamisten ermordet wurde. Nach Zeugenaussagen soll van Gogh bis zuletzt versucht haben, mit seinem Mörder Mohamed Bouyeri zu diskutieren. Zitat: Natürlich können wir darüber diskutieren, rief daraufhin der Mörder laut Augenzeugen, während er unablässig seine Kugeln in van Goghs Körper weiter hineinfeuerte. Natürlich können wir darüber diskutieren, wir reden doch darüber. Zitat Ende. Und jetzt fährt der Amir Taheri fort: Es tut mir leid, liebe Freunde, aber ihr habt es hier mit einem Feind zu tun, der nichts Spezifisches will und der weder durch beredtes Wutmanagement noch durch Roundtable-Diskussionen zur Vernunft gebracht werden kann. Oder anders, der Feind will durchaus etwas Spezifisches. Er will euer Leben kontrollieren und euch jeden Schritt rund um die Uhr vorschreiben. Solltet ihr wagen, dagegen aufzubegehren, wird er es als seine heilige Pflicht betrachten, euch zu töten. Zitat Ende. Kein Journalist kann sich herausreden, er habe von dieser Zielsetzung des Dschihadismus nichts wissen können. Da ist zum Beispiel Osama bin Ladens offener Brief an das amerikanische Volk, den er vor gut einem Jahr nach dem 11. September 2001 veröffentlichte. Also es wurde im Oktober 2002 veröffentlicht. Dieser Brief an das amerikanische Volk spielt in dem offiziellen amerikanischen 9/11 Report eine Rolle und der ist für jeden, der Englisch liest, eben seit 3 Jahren zugänglich. Warum warf Bin Laden darin den Amerikanern vor, Zitat, die schlimmste Zivilisation zu sein, die die Menschheit je gesehen hat? Seine Antwort, Zitat, weil ihr die Nation seid, die anstatt mit Hilfe von Allahs Scharia und seinen Gesetzen zu regieren, es vorgezogen hat, sich eigene Gesetze nach eurem Willen und nach euren Bedürfnissen zu schaffen. Zitat Ende. Und das ist in der Tat das A und O jedes islamistischen Programms. Schluss mit demokratischer und individueller Selbstbestimmung. Unterwerft euch Allah und seinem heiligen Scharia-Gesetz. Weiter heißt es in dem Brief von Bin Laden an das amerikanische Volk, in erster Linie sollt ihr euch dem Islam anschließen. Wir rufen euch auf, die immoralischen Akte der Unzucht, der Homosexualität, der Rauschmittel, der Glücksspiele und des Zinshandels zurückzuweisen. Zitat Ende. Wer aber wird für all diese Machenschaften verantwortlich erklärt? In seinem Brief an das amerikanische Volk schreibt Bin Laden, dass, Zitat, die Juden in all ihren unterschiedlichen Formen und Verkleidungen die Macht über eure Medien und eure Ökonomie gewonnen haben und nun alle Aspekte eures Lebens beherrschen. Sie machen euch zu ihren Dienern und sie verfolgen ihre Ziele auf eure Kosten. Dieser Brief der Al-Qaida ist in zweifacher Hinsicht aufschlussreich. Erstens verrät er uns einiges über das Selbstbild und das Feindbild der Islamisten. So war der Hass der Islamisten auf den Westen und die USA immer schon antisemitisch motiviert. Wir glauben, erklärte Osama bin Laden in einem Interview, wir glauben, dass diese Regierung Israel in Amerika repräsentiert. Schaut euch nur die wichtigsten Ministerien an und ihr werdet sehen, dass die Juden dort das Sagen haben. Sie benutzen Amerika, um ihre Ambitionen in der Welt und besonders in der islamischen Welt voranzutreiben. Jetzt werden Sie vielleicht glauben, dass hier von der alten W. Bush-Administration die Rede gewesen ist. Mitnichten. Das Interview, das ich gerade zitierte, von dem Israel in Amerika, das Interview stammt von 1989. Quatsch. Von 1998. Sorry. Das Interview stammt von 1998. Bin Ladens Rede vom Israel in Amerika bezog sich auf die Clinton-Administration. Er hätte sich genauso gut auf die Kennedy- oder Carter-Administration beziehen können, weil eben Islamisten die USA und Großbritannien nicht in erster Linie für das angreifen, was sie tun, sondern für das, was sie sind. Brutstätten des Unglaubens nach der Lesart des Korans. Die Selbstbildfantasie dieser Bewegung ist von ihrem Überlegenheitspostulat und Dominanzanspruch geprägt. So wie die Nazis mittels ihres biologischen Rassismus sich als die Retter der Welt verstanden, so verstehen sich Islamisten als die einzigen wahren Nachfolger Mohammeds und als eine Art religiöse Avantgarde. Ihr Ziel ist Allahs Herrschaft über die Welt, die dem Islam freiwillig beitreten darf oder gewaltsam zu erobern ist. Ihr Widersacher ist die gesamte westliche Zivilisation. Juden werden nicht unbedingt zu Unrecht als eine Avantgarde dieser Zivilisation betrachtet, weshalb Islamisten in ihnen die vorrangig zu vernichtenden Todfeinde sehen. Es gibt aber noch einen zweiten, interessanten Aspekt dieses Briefes von Bin Laden. Seine Existenz beweist, dass Osama Bin Laden eine politische Bewegung repräsentiert, die auch die Amerikaner von den Vorteilen und von der Weltgeltung des Islam überzeugen will. Terror plus politische und religiöse Agitation. Massaker wie die in Manhattan, Madrid und London sind für Dschihadisten also kein Selbstzweck, sondern die Fortsetzung ihrer Politik mit anderen Mitteln. Diese Bewegung befleißigt sich zur Durchsetzung ihrer wahnhaften Ziele einer instrumentellen Vernunft. Und gerade das macht sie überhaupt so gefährlich. Wenn auch ihr Endziel die Herrschaft des Islamismus über die Masse der Moslems ist, die angeblich vom Glauben abgefallen seien, sowie der Sieg über die Ungläubigen in aller Welt, so hat sie sich doch für die nächsten Jahre ein kurzfristiges und für die nächsten Jahrzehnte ein mittelfristiges Ziel gesetzt. Auf mittlere Sicht geht es um die Auslöschung des Staates Israel und die Vereinigung der arabischen Welt unter einer einheitlichen Scharia-Diktatur. Ihr kurzfristiges Ziel aber ist die Vertreibung der USA aus dem Irak und die Transformation dieses Landes in ein neues Afghanistan. Im Dezember 2003 wurde auf einer islamistischen Website ein längeres Planungspapier von Al-Qaida dokumentiert. Also Dezember 2003. Im März 2003 begann der Irakkrieg. Im März 2004 fand das Massaker von Madrid statt. Dieses Papier von Dezember 2003 beschreibt die Irak-Strategie der Al-Qaida sehr konkret. Darin heißt es, dass man die USA am effektivsten durch Anschläge in Europa schädigen könne, mit dem Ziel, die USA im Irak zu isolieren. Weiter heißt es im Dokument, ich zitiere, es ist notwendig, die bevorstehende Wahl in Spanien im März nächsten Jahres so gut wie möglich auszunutzen. Wir gehen davon aus, dass die spanische Regierung höchstens 2, maximal 3 Schläge aushalten kann. Anschließend wird sie sich aufgrund des öffentlichen Drucks aus dem Irak zurückziehen müssen. Zitat Ende. Weiter unten heißt es in diesem Al-Qaida-Papier, Zitat, letztlich möchten wir betonen, dass der Rückzug der spanischen oder italienischen Truppen aus dem Irak einen ungeheuren Druck auf die britische Präsenz ausüben würde. Ein Druck, dem Tony Blair wohl nicht widerstehen könnte, also würden die Dominosteine in schneller Folge fallen. Zitat Ende. Also dieses Papier ist also in vielen englischsprachigen, auch in deutschsprachigen Analysen als authentisch betrachtet worden und in der letzten Zeit auch häufiger wieder zitiert worden, weil es so unheimlich genau die Logik auch des Londoner Massakers wiedergibt. Ich betone, dass der Irak für Al-Qaida nur die erste Etappe ihres Kampfes markiert. Doch auch hier hat Zarqawi, der Vertreter Bin Ladens, unzweideutig klargestellt, worum es ihm geht, um die Abschaffung jeglicher Demokratie, da diese Allahs Gebot widerspräche. Deshalb ließ Al-Qaida im Irak hunderte freiwillige Wahlhelfer, allesamt Moslems, ermorden. Wer diesen Zusammenhang zwischen kurzfristiger Taktik und grundlegender Strategie ins Auge fasst, vermag das Ausmaß zu erkennen, mit dem die von mir zitierten deutschen Journalisten den nützlichen Idioten des Terrors stellen. Der Verzicht auf Klarheit ist der Beginn der Komplizenschaft. Man übertüncht die eindeutige Botschaft des Islamismus mit Parolen, die diesem Wahnsinn eine scheinbare Rationalität verleihen. Und ich erinnere an die Geschichte des Islamismus. Als die USA Bin Laden in Afghanistan instrumentalisierten, um die Sowjets zu schwächen, wussten sie noch nicht, was später mit dem 11. September auf sie zukommen würde. Heute sind es die europäischen Medien, die den Dschihadismus publizistisch instrumentalisieren, um es den USA heimzuzahlen und um die Achse Washington-London zu schwächen. Al-Qaida wird sich auch diesmal auf ihre Art bedanken. Der Verzicht auf Klarheit ist der Beginn der Komplizenschaft. Verzicht auf Klarheit bedeutet insbesondere Verzicht auf die Analyse der historischen Wurzeln der islamistischen Dschihad-Bewegung. Der Vorwurf, dass sich die von mir zitierten Journalisten sowie eine ganze Schar deutscher Orientalisten, Nahosthistoriker und Islamwissenschaftler genau um diese Aufgabe herumdrücken, dieser Vorwurf beschönigt die Situation. Es ist mehr als an sich herumdrücken. Spätestens seit 2002 ist bekannt, dass Nazi-Deutschland auf nicht unerhebliche Weise den Islamismus zu etablieren half. Dennoch, oder gerade deshalb, werden von den genannten Profigruppen große Anstrengungen unternommen, diese Tatsache totzuschweigen, sowie den von dieser NS-Realität nicht loslösbaren islamischen Antisemitismus zu ignorieren, sowie diejenigen, die von diesem Kodex abweichen, zu isolieren. Filmausschnitt, der dauert 4 Minuten und der handelt von einem Ereignis, das erst vor 6 Wochen stattfand. Das ist ja wieder ganz aktuell. Und anschließend habe ich noch so 3-4 Sätze nochmal zurückkommt auf London und die Fragen, die sich daraus ergeben. Ja, das ist so mein weiteres Programm. Anfangspunkt des Islamismus ist die 1928 in Ägypten gegründete Organisation der Moslembrüder. Die Moslembruderschaft ist für den modernen Dschihadismus das, was die russischen Bolschewiki für die kommunistische Bewegung des 20. Jahrhunderts gewesen sind. Der ideologische Bezugspunkt und der organisatorische Kern, der alle nachfolgenden Tendenzen maßgeblich inspiriert hat und bis heute inspiriert. Niemand hat zum Beispiel die Ideologie der Al-Qaida-Funktionäre stärker geprägt als die Kader der Moslembruderschaft. Die Schriften der führenden Moslembrüder Hassan al-Banna und Said Qutb haben den Islamismus an den Universitäten und Moscheen von Saudi-Arabien, Afghanistan, Sudan und anderswo geprägt. Und es sind die Moslembrüder von Palästina, die wir unter dem Kürzel Hamas kennen, die mit ihrer Taktik der suizidalen Massenmorde die zweite Intifada prägten. 1938 machte Hassan al-Banna, der charismatische Gründer der Moslembrüder, erstmals die Öffentlichkeit in einem Aufsatz unter der Überschrift Die Todesindustrie mit der neuen Dschihad-Interpretation seiner Massenbewegung vertraut. Einer Interpretation, bei der das Wort Todesindustrie nicht den Horror, sondern das Ideal beschreibt. Zitat al-Banna, derjenigen Nation, welche die Industrie des Todes perfektioniert und die weiß, wie man edel stirbt, gibt Gott ein stolzes Leben auf dieser Welt und ewige Gunst in dem Leben, das noch kommt. Zitat Ende. Hier haben wir den Anfangspunkt jener unheilvollen Entwicklung, die 67 Jahre später in den Selbstmordattentaten von London, Bagdad und Netanya kulminiert. Der Koran, so al-Banna, rufe die Gläubigen dazu auf, den Tod mehr zu lieben als das Leben. Unglücklicherweise seien die Muslime jedoch von einer Liebe zum Leben erfasst. Siegen könne aber nur, wer es in der Kunst des Todes zur Meisterschaft bringe. Zitat, bereite dich also darauf vor, eine große Tat zu vollbringen. Wenn du erpicht bist zu sterben, wird es dir gewährt sein zu leben. Wenn du dich auf einen edlen Tod vorbereitest, wirst du vollständiges Glück erlangen. Zitat Ende. Es ist diese todessehnsüchtige Dschihad-Interpretation, die heute den Verstand der Islamisten und die Körper der Unschuldigen zerfetzt. Diese Interpretation, die im Islam über hunderte von Jahren keine Rolle gespielt hatte, wurde nunmehr zum Erkennungszeichen Nummer 1 des Islamismus. Das zweitwichtigste Kennzeichen dieser Bewegung möchte ich an dieser Stelle wenigstens erwähnen. Es ist sein geradezu archaisch anmutendes Konzept zur Unterjochung der Frau, sowie damit zusammenhängt der Fanatismus, mit dem man alle sinnlichen Versuchungen der Gläubigen bekämpfen will. Die eifernde Handschrift der Moslembrüder offenbarte und offenbart sich am eindeutigsten immer dann, wenn sie die stets mit jüdischem Einfluss in Verbindung gebrachten Nachtclubs, Bordelle und Filmtheater ihrer Städte in Schutt und Asche legten, was in periodischen Abständen geschah und auch bis heute geschieht. Das dritte Kennzeichen, und ich will nur drei jetzt hier aufzählen, das dritte Kennzeichen der Moslembrüder ist ihr Antisemitismus. Nicht als antikoloniale, sondern als eine antijüdische Bewegung wurden die Moslembrüder zur Massenorganisation. 1936 zählten sie in Ägypten insgesamt 800 Mitglieder. 1938, zwei Jahre später, waren es nicht mehr 800, es waren 200.000. Zwischen diesen beiden Daten, in diesen beiden Jahren, gab es nur eine einzige große, ausschließlich gegen Juden und Zionisten gerichtete Kampagne. Auslöser war der 1936 vom Mufti von Jerusalem initiierte Aufstand in Palästina. Nieder mit den Juden, Juden raus aus Ägypten und Palästina, lauteten die Parolen der Massendemonstration, die die Moslembruderschaft daraufhin in den ägyptischen Großstädten organisierte. Auf Flugblättern rief sie zum Boykott jüdischer Waren und Geschäfte auf. In ihrer Zeitschrift Al-Natir wurde eine regelmäßige Kolumne mit der Kopfzeile Die Gefährlichkeit der Juden von Ägypten etabliert. Darin wurden die Namen und Adressen von jüdischen Geschäftsinhabern und Besitzern angeblich jüdischer Zeitungen aus aller Welt veröffentlicht und alles Böse vom Kommunismus bis zum Bordell auf die jüdische Gefahr zurückgeführt. Wir sehen also, viele Aktionsmuster und Inhalte waren dem Nationalsozialismus entlehnt. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt angelangt, der hinsichtlich der Entstehungsgeschichte des Islamismus thematisiert gehört. Der Anteil des Nationalsozialismus an seiner Entstehung. Begeistert berichtete Ende der 30er Jahre Giselher Wirsing, ein führender Journalist des Dritten Reiches, nach einer Reise durch Ägypten, von der durch die Moslembrüder angestoßene, Zitat, Rückwendung zu den religiösen Überlieferungen des Islam und deren, Zitat, scharfe Gegnerschaft gegen den westlichen Liberalismus. Die neue Entwicklung in Ägypten zeigt, wie stark diese Theokratie sich nach der Überwindung des ersten liberalistischen Ansturms wieder zu beleben vermag. Zitat Ende. Also es gab damals eine Reihe von Büchern, also die arabische Welt wurde von den Nazis ab 1937 sozusagen entdeckt und viele Bücher haben dann also diese neue Entwicklung, die mit den Moslembrüdern ihren Anfang nahm, dann entsprechend mit so rühmenden Worten hervorgehoben. Bevorzugt wurde jetzt der aufkeimende Islamismus auch mit Nazi-Geldern unterstützt. Aus Dokumenten, die man in der Wohnung des Direktors des deutschen Nachrichtenbüros in Kairo, Wilhelm Stellbogen, sicherstellte, geht hervor, Zitat, dass die Moslembruderschaft vor Oktober 1939 Subventionen vom deutschen Nachrichtenbüro erhielt. Stellbogen war am Transfer dieser Gelder an die Bruderschaft beteiligt, deren Summe beträchtlich höher lag als die Beiträge, die andere antibritische Aktivisten erhielten, berichtet Bruna Lia in seiner Monographie über die Moslembruderschaft. Zitat, diese Geldtransfers scheinen von Hajj Amin el-Husseini und einigen seiner palästinensischen Kontaktpersonen in Kairo koordiniert worden zu sein. Zitat Ende. Das heißt, da wurde direkt finanziell mit dazu beigetragen, dass diese reaktionäre Kraft in Ägypten Erfolg haben konnte. Und wir müssen uns vor Augen halten, und das ist in meinem Buch ein ganz entscheidender Punkt, dass damals, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Tendenz zum Antisemitismus und zum Dschihad in der islamischen Welt eine absolute Ausnahmeerscheinung war. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Islam ganz im Gegenteil damit begonnen, sich mit der Moderne auf breiter Front zu versöhnen. In der Türkei sorgte Atatürk für die Abschaffung des Kalifats und für eine weitgehende Befreiung der Frau. Seine eigene Tochter wurde Pilotin und so weiter und so fort. Persien wurde unter Reza Khan säkularisiert und in Ägypten hatte ohnehin die Moderne bereits lange Fuß gefasst. In Ägypten gehörten zum Beispiel Juden bis weit in die 30er Jahre hinein zu einer hoch angesehenen und geachteten Minderheit. Hier wurde auch bis dahin der Zionismus in keiner Weise bekämpft. Die Konterbewegung gegen diese Vermengung von Moderne und Islam ging in der arabischen Welt von zwei eng miteinander verzahnten Zentren aus. Erstens dem Mufti von Jerusalem und seinen brachial agierenden Freischärlern, sowie zweitens der Moslembruderschaft in Ägypten. Ob sich diese Konterbewegung über längere Sicht würde durchsetzen können, war alles andere als klar. In diesem größeren Kontext erschließt sich die Bedeutung, die die Rückenstärkung des frühen Islamismus durch den späten Nationalsozialismus erhielt. Damals schwärmte nicht nur Heinrich Himmler von der, Zitat, weltanschaulichen Verbundenheit zwischen Nationalsozialismus und Islam, weshalb er das Wort vom Muselgermanen prägte. Amin el-Husseini, der Mufti von Jerusalem und der mit Abstand wichtigste Propagandist des Nationalsozialismus in der islamischen Welt, wies explizit auf das, wie er es nannte, Parallellaufen der Ideale der Muslime und des Nationalsozialismus hin und definierte die Berührungspunkte beider Bewegungen wie folgt. Erstens Monotheismus, Einheit der Führung. Zweitens die ordnende Macht, Gehorsam und Disziplin. Drittens der Kampf und die Ehre im Kampf zu fallen. Viertens die Gemeinschaft, also Volksgemeinschaft, Oma. Fünftens Familie und Nachwuchs. Sechstens, interessant, Verherrlichung der Arbeit und des Schaffens. Siebtens, das Verhältnis zu den Juden, Zitat, in der Bekämpfung des Judentums nähern sich der Islam und der Nationalsozialismus einander sehr, Zitat Ende. Doch ausgerechnet der letztgenannte Punkt, und das ist bedeutsam, verstand sich gerade nicht von selbst. Denn der rassistisch motivierte Antisemitismus und dieses Phantasma von einer jüdischen Weltverschwörung waren europäischen Ursprungs und hatten mit dem ursprünglichen Judenbild des Islam nicht das Geringste zu tun. Nur in der Christuslegende erscheinen die Juden als eine tödliche und mächtige Instanz, weil sie es ja angeblich sogar fertiggebracht hatten, Gottes einzigen Sohn zu töten. Ja, und diese christliche Ursprungslegende ist sozusagen der Kern, der dann später all die ganzen Verschwörungstheorien hervorgebracht hat. Also wenn sie das sogar können, Gottes Sohn töten, dann können sie auch die Pest organisieren, sie können Brunnen vergiften, sie können die Menschheit und so weiter und so fort. Ja, das ist der Hintergrund. Aber im Islam ist das völlig anders. In den historischen Ursprüngen des Islam haben nicht Juden den Propheten ermordet. Der Prophet hatte Juden ermordet. Mohammed hatte alle jüdischen Stämme aus Medina in den Jahren 623 bis 627 entweder versklavt oder vertrieben oder getötet. Und bei dem letzten jüdischen Stamm war das leider so, da schreiten sich die Historiker, ob es jetzt 600 oder 800 Männer waren, die auf dem Marktplatz von Medina antreten mussten. Da wurde ein Graben ausgehoben und da wurde genau die Taktik angewandt, die man aus dem Irak dann kennengelernt hat, nämlich diese sogenannte Schlachten hier durch die Kehle und der Kopf ab. Das wurde damals, und deswegen in der Tradition verstehen sich diese Zarqawi-Leute im Irak, die sozusagen diese Art der Tötung dann wiederholen. Ja, was aber wirklich wesentlich ist, dass sozusagen die Juden kein Faktor waren, vor dem man Angst haben musste. Denn Mohammed hat sie relativ leicht besiegen können. Deshalb tauchten die charakteristischen Züge des christlichen Antisemitismus in der muslimischen Welt nicht auf. Es gab keine Ängste vor einer jüdischen Verschwörung und Vorherrschaft. Es gab keine Anklagen wegen diabolischer Bösartigkeit. Juden wurden nicht beschuldigt, Brunnen zu vergiften und die Pest zu verbreiten. Man begegnete ihnen stattdessen mit vielleicht Verachtung, vielleicht herablassender Duldung. Diese kulturelle Prägung ließ die Vorstellung, ausgerechnet Juden könnten eine permanente Gefahr für die Muslime und die Welt bedeuten, ganz absurd erscheinen. Umso kraftvoller musste aber diese antisemitische Wahnidee in die arabisch-islamische Welt geradezu eingehämmert werden. Die Frage ist, wie und wann das geschah. Und meine Studien kommen zu dem Ergebnis, dass der maßgebliche Transfer dieser Ideologie von der europäischen in die arabisch-islamische Welt erst zwischen den Jahren 1937 und 1945 unter der Wucht der Nazi-Propaganda stattgefunden hat. Wir haben es hier neben der Finanzierung der Moslembrüder durch Nazistellen mit dem wichtigsten ideologischen Beitrag des Nationalsozialismus für den Islamismus zu tun. Ein Beitrag, der heute in dem verschwörungstheoretischen und antisemitischen Denken großer Teile der arabischen Welt seinen späten Niederschlag findet und von dem Aufkommen und Erstarken des Islamismus nicht zu trennen ist. Da wir es hier mit einer unmittelbaren Kontinuität von 37 bis zur Gegenwart zu tun haben. Und da dieser Aspekt, das ist mein spezieller Forschungsschwerpunkt, in der Öffentlichkeit so gut wie unbekannt ist, erlauben Sie mir bitte an dieser Stelle einen etwas ausführlicheren Exkurs. Welt hochprominent war. Seine Freundschaft mit Heinrich Himmler und sein Anteil am Holocaust sind weitgehend bekannt. Ja, kann ich das hier voraussetzen? Oder es ist belegt, es ist bewiesen, es ist dokumentiert, es ist bekannt in der englischsprachigen Welt, in der deutschsprachigen Welt gibt es nicht viele Bücher darüber, deswegen vielleicht ganz kurz einige Hinweise. Dieser Mufti von Jerusalem war der politische und der religiöse Führer in Palästina seit 1921 und hatte sich den Nazis sehr frühzeitig angedient, schon 33. Die Nazis hatten erstmal von ihm nichts wissen wollen. Erst ab 37 hatten sie sich auch für ihn interessiert. Und der Mufti hat dann einen Pro-Nazi-Putsch im Irak mit lanciert 1941 und kam dann Ende 41 nach Berlin mit einer großen Entourage, die alle vom Auswärtigen Amt der Nazis finanziert worden sind, und hat dann von Berlin aus praktisch für den Nationalsozialismus Propaganda gemacht. Und es gab in der Zeit des Exils in Deutschland von dem Mufti von Jerusalem nur einen einzigen Punkt, wo er mit den Machthabern in Deutschland wirklich in Konflikt geriet. Nämlich dann, wenn die Gefahr bestand, es könnte ein Jude überleben. Es gab in diesen Jahren 43, 44 verschiedene Ansätze, dass zum Beispiel 1000 oder 3000 jüdische Kinder aus Bulgarien oder Ungarn nach Palästina geschickt werden. Dafür sollten so und so viel, 20.000 oder so, deutsche Soldaten freikommen. Das gab es so Überlegungen, solche Deals. Und der Mufti, der hat immer dann, wenn das drohte sozusagen, dass jüdische Kinder mit dem Leben davon kommen, interveniert. Er hat also Aufstände gemacht. Er hat die ganzen Leute, Himmler und alle möglichen Ribbentrop, angesprochen und hat dann durch seinen Einfluss in der arabischen Welt, man wollte ihn nicht verprellen, tatsächlich erreicht, dass diese jüdischen Kinder dahin kamen, wo er es gefordert hatte. Er hat nämlich in seinen Briefen geschrieben, sie sollten nach Polen, wo sie unter Gewahrsam kämen. Und jeder weiß, was unter Gewahrsam in Polen war. Und so geschah es auch. Diese Briefe für das Mufti von Jerusalem sind alle nachzulesen. Es gibt seit etwa 5 Jahren ein Buch, herausgegeben von Gerhard Höpp, wo alle Dokumente des Mufti im Exil aufgeführt sind, und da kann man genau diese ganzen Geschichten nachlesen. Deswegen wurde der Mufti nach dem Zweiten Weltkrieg als Kriegsverbrecher auch gesucht. Er hat nebenbei dann auch noch die SS-Division in Kroatien, in Bosnien und so weiter aufgebaut und war auch an diesen Kriegsverbrechen direkt beteiligt. Ja, das ist etwas, was relativ gut belegt und bekannt ist. Weniger bekannt ist eine Leistung des Mufti, die erst heute ihre Wirkung entfaltet. Der Mufti hat nämlich als erster den europäischen Antisemitismus in einen islamischen Kontext übersetzt. Selbstverständlich gab es aufgrund der Auseinandersetzung Mohammeds mit den Juden von Medina antijüdische Verse im Koran und auch antijüdische Passagen in der Sunna oder im Hadith. Diese hatten jedoch im Laufe der Jahrhunderte kaum noch eine Rolle gespielt. Die klassische islamische Literatur behandelte Mohammeds Kampf mit den Juden, ich zitiere Bernard Louis, als eine relativ geringfügige Episode im Leben des Propheten, die ohnehin mit deren vollständigen Niederlage endete. Zitat Ende. Nun aber stellte der Mufti unter dem Einfluss des Nationalsozialismus Mohammeds Konflikt mit den Juden als ein absolut zentrales Thema aus dessen Lebensgeschichte heraus. Nun wurde der angeblich feindseligen Haltung der medinischen jüdischen Stämme dem Propheten gegenüber eine geradezu kosmische Bedeutung zugeschrieben. Ja, der Mufti hat damals im Auftrag der Nazis eine Broschüre geschrieben mit dem Titel Islam und Judentum. Diese Broschüre wurde in verschiedenen Sprachen verteilt, gedruckt und dann an diese muslimischen SS-Leute in Bosnien und so weiter verteilt. Ne? Und in dieser Broschüre hat der Mufti auch das Vorwort geschrieben und da heißt es im Vorwort, Zitat, leider wissen nur wenige, dass die Feindschaft zwischen Islam und Judentum nicht neueren Datums ist. Und der Mufti hatte recht. Das wussten damals wenige. Ja, dass also angeblich schon die Juden der Hauptfeind der Moslems gewesen sei seit allen Zeiten. Ja, das wusste überhaupt niemand. Das war eine reine spinnerte Idee. Aber jetzt hat der Mufti diese judenfeindlichen Suren des Koran und des Hadiths über die Jahrhunderte in Vergessenheit geraten waren, nach vorne rausgepickt und sozusagen prominent bei jeder Gelegenheit wachgerufen als Hassbotschaft und immer wieder zitiert. Typisch etwa die Rede, die der Mufti im November 1943 von Deutschland aus hielt. Zitat, dieses Volk ist der Feind der Araber und des Islam seit dessen Bestehen. Der heilige Koran hat diese Feindschaft in den folgenden Worten ausgesprochen, du wirst finden, dass die den Gläubigen am feindlichsten Gesinnten die Juden sind. Übrigens, genau dieser Ausdruck aus dem Koran wird nachher im Film als zweiter Satz kommen. Und wie das dann Prediger machen, wenn man den Koran zitiert, dann wird er rezitiert und das heißt gesungen. Wir werden also genau diesen einen Satz, die Juden sind die schlimmsten Feinde der Gläubigen, gleich nochmal gesungen hören. Ich zitiere weiter aus der Radioansprache des Mufti. Sie versuchten, den verehrungswürdigen Propheten zu vergiften, leisteten ihm Widerstand, waren ihm feindlich gesonnen und intrigierten gegen ihn. Dies war vor mehr als 1300 Jahren der Fall. Seit jener Zeit haben sie nicht aufgehört, gegen die Araber und die Mohammedaner ihre Intrigen zu spinnen. Zitat Ende. So also wurde mit Hilfe des Nazi-Propaganda-Apparats aus den unterlegenen Zeitgenossen Mohammeds eine ewige Bedrohung für alle Muslime konstruiert und der europäische Topos der jüdischen Weltverschwörung mit Versatzstücken islamischer Überlieferungen amalgamiert. Das ist der eine Punkt, die Rolle des Mufti bei diesem Transfer. Die größte Massenwirkung aber erzielte ein Rundfunksender, von dem heute kaum jemand etwas weiß. In Zesen, einem Ort mit 4000 Einwohnern im Süden von Berlin, stand einst der leistungsstärkste Kurzwellensender der Welt. Und man muss sich vor Augen halten, Kurzwelle bedeutet, dass es über lange Strecken geht. Mit Kurzwellen kann man also jetzt die Kontinente erreichen. Seit 1939 sendete der Kurzwellensender Zesen täglich sein arabischsprachiges Programm. Von allen fremdsprachigen Redaktionen hatte die Orient-Redaktion absoluten Vorrang und brachte es auf rund 80 Mitarbeiter. Kein anderer Sender erfreute sich zwischen 1939 und 1945, als man in der arabischen Welt dem Radio vorzugsweise auf öffentlichen Plätzen oder in Bazaren und Kaffeehäusern lauschte, einer größeren Beliebtheit als der Nazi-Sender aus Zesen, der seit 1941 unter der Leitung des Mufti stand. Und Sie müssen sich das vor Augen halten. Radio war keine Privatangelegenheit. Ja? Wer begann mit dieser Radiopropaganda? Mussolini. Radio Bari. Und Mussolini war nicht dumm. Was hat er gemacht? Er hat den Kaffeehäusern in den Dörfern jeweils ein Radio geschenkt. Bis dahin gab es nur das Grammophon. Und er hat das Radio, das man diesen Besitzern von Kaffeehäusern schenkte, so manipulieren lassen, dass man komischerweise nur Radio Bari empfangen konnte. Die faschistische Propaganda. Frauen waren nicht zugelassen in Cafés, die Männer kamen nach der Arbeit dahin, saßen alle im großen Kreis und freuten sich, dass jeden Abend zur gleichen Zeit der Faschismus zu ihnen sprach. Man kann also das ohne Übertreibung sagen, dass sie mit jedem Schluck Kaffee einen Schluck Faschismus in sich hinein spülten. Und darauf bauten die Nazis auf. Das war sozusagen der Vorläufer für Radio Zesen, und die Italiener waren nicht besonders antisemitisch. Die waren antibritisch und so weiter und so fort, aber nicht besonders antisemitisch. Die haben keine Judenhetze betrieben. Aber Zesen hat jetzt diese ganze Methode übernommen, um Judenhass zu propagieren. Und natürlich waren die Nazis nicht wie BBC irgendeiner Objektivität oder so etwas, auch dem Anschein von Objektivität verpflichtet, sondern waren schmissige Propagandisten, die im Goebbels-Stil rumhetzten. Ja? Zum Beispiel gab es ja im Zweiten Weltkrieg bereits die Gründung der Vereinten Nationen, also als Allianz gegen die Nazis. Natürlich war für Radio Zesen, waren das nicht die Vereinten Nationen. Es waren die Vereinten Jüdischen Nationen. Ja? Weil die ja alle unter Leitung der Juden standen. Ja, oder es gab zum Beispiel damals in der arabischen Welt bestimmte arabische Führer, die mit Juden verhandeln wollten, die mit Zionisten reden wollten. Zum Beispiel der Emir Abdullah in Jordanien. Aber in Radio Zesen war das nicht Emir Abdullah. Das war nur Rabbi Abdullah. Ja, und diese Art von gemeinem Witz, ja, durch die hat sich Radio Zesen ausgezeichnet. Und ich habe inzwischen im Bundesarchiv in Berlin gefunden 26 Bände mit Sendeprotokollen, also die sozusagen auf Deutsch vorliegen und die dann übersetzt worden sind, arabische, und dann ausgestrahlt worden sind. Sehr interessant. Da sieht man auch in den Sendeprotokollen, also in diesen Sendemanuskripten, was in welche Regionen gesendet werden sollte. Entweder in die gesamte muslimische Welt oder nur arabische oder nur Iran oder nur Türkei. Und das ist witzig, wenn dann zum Beispiel irgendwelche großen Enthüllungen über Indien kommen und dazu steht, aber nicht in Indien senden. Da hätte man nämlich merken können, dass das eine Fälschung ist. Ne? Also man kann das alles sehr genau nachweisen. Diese Protokolle im Bundesarchiv, diese Sendeprotokolle, die gibt es da seit 64. Das hat bisher aber keinen interessiert. Es ist also tatsächlich ein richtiges Geheimnis. Und man kann sich also wirklich vor Augen halten, es wurde auch dieser Sender, der wurde auch gut gemacht. Es wurde also dann immer begonnen mit Koransuren, die gesungen wurden. Es wurde arabische Musik eingestreut. Es war sozusagen eine sehr effektive Propaganda. Und wenn man sich vorstellt, dass sozusagen von 1939, 25. April 39 bis April 45 jeden Abend diese Art von Übertragung lief. Und warum war der Kurzwellensender Zesen so technisch perfekt? Weil 36 war die Olympiade in Berlin, da hat man die neuesten Techniken entwickelt für Zesen, und deswegen konnte man den Sender besser hören. Er war auch besser zu hören als andere Sender. Dann muss man sich vor Augen halten, dass da wirklich der Antisemitismus, des Nationalsozialismus sozusagen allabendlich, massenhaft in die muslimische Welt hineingetragen worden ist. Zwar stellte Radio Zesen seinen Betrieb im April 45 zwangsläufig ein. Doch der Antisemitismus in der arabischen Welt begann sich von jetzt an erst recht auszubreiten. Nun, nach 1945, kam es zu einem Phänomen, das der analytischen Durchdringung überhaupt noch bedarf. Wie wir wissen, wurde nach dem 8. Mai 1945 überall in der Welt ein Bannfluch über den Nationalsozialismus gesprochen. Überall in der Welt? Nein. Die arabische Welt ging erinnerungspolitisch einen anderen Weg. Hier wurde in der maßgeblichen veröffentlichten Meinung in der Regel der Nationalsozialismus und dessen Judenvernichtung keineswegs mit einem Bannfluch belegt. Hier lebte der von Radio Zesen popularisierte Topos einer jüdischen Weltverschwörung weiter sofort, als hätte es den 8. Mai nie gegeben. Hier wurde in Kairo im November 1945 die bis dahin größten antijüdischen Pogrome in der Geschichte Ägyptens verübt. Hier wurde der Kriegsverbrecher El-Husseini nach seiner Rückkehr nach Kairo 1946 als Held gefeiert. Dem 8. Mai 1945 folgte also offenkundig eine zweifache Teilung der Welt. Die Spaltung in die politökonomischen Systeme ist als der Kalte Krieg bekannt. Die zweite Kluft aber, die der Kalte Krieg nur überdeckte und die erst jetzt nach dem Kalten Krieg nach und nach erkennbar wird, hat mit der Akzeptanz und teilweise gar mit dem Fortleben nationalsozialistischen Gedankenguts zu tun. Hannah Arendt hat bekanntlich ihr Buch geschrieben, Eichmann in Jerusalem, das war der Bericht über den Prozess gegen Eichmann. Und in diesem Buch gab sie mal ganz kurz den Blick auf diesen Abgrund frei. Ich zitiere aus Arendts Buch. Die Zeitungen in Damaskus und Beirut, in Kairo und Jordanien verhehlten weder ihre Sympathie für Eichmann noch ihr Bedauern, dass er sein Geschäft nicht zu Ende geführt habe. Eine Rundfunksendung aus Kairo am Tage des Prozessbeginns enthielt sogar einen kleinen Seitenhieb auf die Deutschen, denen jetzt noch vorgeworfen wurde, dass, Zitat, im letzten Krieg nicht ein deutsches Flugzeug je eine jüdische Siedlung überflogen und bombardiert hätte. Zitat Ende. Ja, und man muss sich vor Augen halten, dass dann in der Tat diese beiden entgegengesetzten Sichtweisen auf den Holocaust im November 1947 in der Vollversammlung der Vereinten Nationen erstmals aufeinanderprallten. Damals, im November 1947, ging es um die Teilung Palästinas in einen ungefähr gleich großen jüdisch-palästinensischen und arabisch-muslimisch-palästinensischen Staat. Ja? Und es gab auf der einen Seite diejenigen, so wie zum Beispiel der André Gromyko, die also erklärten, nach dem, was die Nazis mit den Juden gemacht hatten im Zweiten Weltkrieg und nach dem Versagen der gesamten bürgerlichen Welt, die keine Juden aufnehmen wollte, gäbe es keine andere Möglichkeit, als jetzt den Juden in Palästina diesen Teilstaat zuzubilligen. Gromyko hatte sich extra an die arabische Welt nochmal in einer Extrarede gewandt, um sie zu überzeugen, dass das tatsächlich jetzt der beste Weg sei. Ja, das war die eine Seite. Auf der anderen Seite gab es diejenigen, für die auch diese UN-Planung nur ein weiterer Beweis der jüdischen Weltverschwörung war. Und zu diesen letztgenannten Leugnern oder Befürwortern des Holocaust gehörte der Führer der muslimischen, der ägyptischen Moslembruderschaft, und das war eine Millionenbewegung, Hassan al-Banna, der den UN-Plan als, Zitat, internationales Komplott attackierte, Zitat, ausgeführt von den Amerikanern, den Russen und den Briten unter dem Einfluss des Zionismus, also der sozusagen auch 47 fantasierte, dass die Juden alle Großmächte an der Nase herumführten. Und natürlich der Mufti von Jerusalem, der erneut, und das ist die große Tragik, zum palästinensischen Wortführer avancieren konnte. Statt Palästina in zwei Staaten zu teilen, sollten, so Husseini, Zitat, die Araber gemeinsam über die Juden herfallen und sie vernichten, sobald sich die britischen Streitkräfte aus Palästina zurückgezogen hätten, Zitat Ende. Kein arabischer Staatschef fand den Mut, diesem populären Führer der Palästinenser und einem der populärsten Wortführer der Muslime überhaupt zu widersprechen. Und natürlich wurde er durch die ganzen Ansprachen von Radio Zesen nochmal einer viel größeren muslimischen Welt bekannt gemacht. Keine europäische Regierung wiederum, das ist ihre Verantwortung, fand den Mut, den als NS-Kriegsverbrecher gesuchten ehemaligen Mufti von Jerusalem vor ein Gericht zu stellen. Warum? Weil sich auch diese europäischen Mächte es sich nicht mit der arabischen Welt verderben wollten. Und so bereitete der Zynismus des Westens und der Opportunismus der Araber einer der fatalsten Weichenstellungen des 20. Jahrhunderts dem Weg, nämlich, dass man diesen UN-Teilungsbeschluss mit Krieg bekämpft. Ja, das war der Feldzug, das ist bekannt, an dem Tag, an dem Israel gegründet wurde, fielen die arabischen Armeen in das Land ein. Zwar ging der neue Staat aus diesem Krieg, der immerhin 6.000 Israelis das Leben kostete, als Sieger hervor. Der Antisemitismus erreichte jedoch eine neue Dimension. Der ägyptische Staatschef Gamal Abdel Nasser, dessen Putsch von 1952 eine Folge der arabischen Niederlage war, verbreitete die Zentralschrift des europäischen Antisemitismus, die Protokolle der Weisen von Zion, in der arabischen Welt. Darüber hinaus setzte Nasser viele der zahllosen Nazi-Verbrecher, die sich ihrer Bestrafung durch Flucht nach Ägypten entzogen hatten, eben da ein, wo sie Profis waren, in der antijüdischen Propaganda. In dieser Zeit, also am Anfang wurde Nasser von der Moslembruderschaft sogar gestützt. Man hatte überlegt, ob man den Said Qutb sogar zum Minister macht. Aber dann gab es Differenzen. Die Moslembrüder wollten eben wirklich diese ganz doktrinäre Auffassung der Scharia in Ägypten durchsetzen. Und Nasser hat sich dann immer mehr an die Sowjetunion orientiert und dort angelehnt. Das ging nicht zusammen. Und nachdem es ein Attentat gab auf Nasser 1954 durch Moslembrüder, wurden diese in Ägypten unterdrückt, in Gefängnisse geschmissen und gefoltert. Viele Moslembrüder flohen damals, zum Beispiel nach Saudi-Arabien, so wie Arafat. Arafat war auch Moslembruder, der floh dann nach Saudi-Arabien und gründete die Fatah dort. Andere Moslembrüder das ist ganz interessant, das ist gar nicht so bekannt bisher gewesen, flohen nach Europa. Und in München, vor 3 Tagen erschien eine sehr, sehr bemerkenswerte Enthüllung im Wall Street Journal. Das war ein Aufsatz, ausgedruckt, 22 Seiten lang, über das islamische Zentrum in München. Und die Nazi-Ursprünge dieses islamischen Zentrums in München, das will ich nur kurz erwähnen, weil wir gerade hier nun sind, dass da eben tatsächlich in München sich die Moslems aus der SS gesammelt hatten und ein Zentrum aufbauen wollten und dann 1958 prominenten Besuch bekamen, nämlich den Sohn von Hassan al-Banna, dem Gründer der Moslembruderschaft. Das ist der Schwiegersohn gewesen, der hat also die Tochter von Hassan al-Banna geheiratet. Das ist der Said Ramadan. Und dieser Sohn, der Schwiegersohn des Führers der Moslembruderschaft, der hat seit 1958 in München gelebt und hier in München das islamische Zentrum aufgebaut, als Zentrum der Moslembruderschaft für Europa. Es lohnt sich, da mal genauer hinzugucken. Und der Enkel, also der Sohn von Said, ist der Tariq Ramadan. Tariq Ramadan ist der Enkel von Hassan al-Banna und auch ein Mensch, der also den Hassan al-Banna, seinen Großvater, also immer nur würdigt und rühmt und lobt, der auch die Selbstmordattentate natürlich in Tschetschenien und im Irak und so weiter in Palästina gutheißt und der dennoch bei allen möglichen Antiglobalisierungskonferenzen als der große Star gefeiert und bejubelt wird. Also insofern das Ganze, die Rolle, die München da gespielt hat für diese Nazi-Islam-Kräfte und für diese Moslembruderschaft, für dieses Bündnis, ich habe leider keine deutsche Zeitung gesehen, die das mal aufgegriffen hätte, diese Enthüllung aus dem Wall Street Journal. In Israel gab es einen Leitkommentar darüber, in der Jerusalem Post. Da wurde über München berichtet. Aber in Deutschland? In München vielleicht? Die Abendzeitung? Ja? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das hier bisher bekannt ist. Ich habe also ein Exemplar mitgebracht und Quitzi hat auch das kopiert. Also man muss das ein bisschen verbreiten, dass man hier mal ein bisschen untersucht, was eigentlich hier in München damals los war. Ja? Gut, ich will aber das nicht so lange jetzt hier unterbrechen. Es war so, dass der Nasser dann auch Israel angreifen wollte im Feldzug von 1967. Und dieser Feldzug scheiterte bekanntlich kläglich. Und jetzt, nachdem der Unterdrücker der Moslembruderschaft so kläglich gescheitert war, jetzt wurde der Hass auf Juden erneut islamistisch radikalisiert. Ab 1967. Nassers antijüdische Propaganda war mit einer Neigung für die angenehmen Seiten des Lebens noch einhergegangen. Es war ein Lebemann. Jetzt aber wurde der Antisemitismus mit dem Hass der Islamisten auf Sinnlichkeit und Lebensfreude vermischt und in Anknüpfung an den 30 Jahre zuvor in Ägypten propagierten Dschihad der Moslembrüder als religiöser Widerstand gegen alle Verderber der Welt popularisiert. Das ist eine wichtige qualitative Verschärfung. Jetzt entdeckte man, dass nicht nur alles Jüdische böse ist. Nein, alles Böse war jüdisch. So erklärt das wichtigste Manifest des islamischen Antisemitismus, der von dem Moslembruder Said Qutb verfasste Essay Unser Kampf mit den Juden, der dann mit Hilfe der Saudis millionenfache Verbreitung in allen islamischen Ländern erfuhr, unter Anspielung auf Karl Marx, Sigmund Freud und Emil Durkheim, die Juden für den weltweiten moralischen und sexuellen Verfall verantwortlich. Zitat Said Qutb: Hinter der Doktrin des atheistischen Materialismus steckte ein Jude. Hinter der Doktrin der animalistischen Sexualität steckte ein Jude. Und hinter der Zerstörung der Familie und der Erschütterung der heiligen gesellschaftlichen Beziehungen steckte ebenfalls ein Jude. Zitat Ende. Das war typisch. Das ist der islamistische Judenhass. Jetzt erklärte man Palästina zum heiligen islamischen Gebiet, Dar al-Islam, in welchem Juden nicht einmal ein Dorf regieren dürfen und Israels Vernichtung zu einer religiösen Pflicht. Jetzt breitete sich ungehindert intellektuelle Verwüstung aus. Man begann, Juden in Anlehnung an Koranverse als Schweine und Affen verächtlich zu machen und bot als eine wissenschaftliche Erkenntnis die Behauptung feil, dass das Verzehren von nichtjüdischem Blut ein religiöser Ritus der Juden sei. Eine weitere Steigung wurde 1982 erreicht, als die Hisbollah damit begann, Menschen systematisch als Bomben einzusetzen. Der Hass auf Juden war nun größer als die Furcht vor dem Tod. Die Ideologie der Vernichtung schlug in die Praxis der Zerfetzung beliebiger Juden um. 1988 schließlich, damit bin ich am Ende, verabschiedete die Hamas ihr bis heute gültiges Programm, welches den europäischen Topos vom jüdischen Weltverschwörer mit dem islamistischen Topos vom jüdischen Untermenschen verknüpft. Hier werden Juden als Angsthasen verächtlich gemacht, die noch von dem Baum und von dem Stein, hinter dem sie sich verstecken wollen, verraten werden. Und gleichzeitig werden die Juden als die Drahtzieher der Weltpolitik angefeindet. In dieser Charta der Hamas werden in Übereinstimmung mit den Positionen von Al-Qaida die Juden nicht nur für die französische und für die russische Revolution verantwortlich gemacht. Die Juden werden zugleich als die Drahtzieher des Ersten Weltkriegs und sogar als die Drahtzieher des Zweiten Weltkriegs ausgemacht, sowie als die Erfinder der Vereinten Nationen, über deren UN-Sicherheitsrat sie angeblich die Welt kontrollieren wollen, um überall Unmoral zu verbreiten und ihr Zersetzungswerk zu organisieren. Natürlich, weil die Hamas in diesem Programm praktisch im Nazi-Stil die Juden für alle Übel der Welt verantwortlich macht, muss sie logischerweise Israel als das vermeintliche Zentrum dieses Weltübels auslöschen wollen. Es gibt bisher keinen, der Memri irgendwie einen Fehler in der Übersetzung nachgewiesen hat. Man wird sehen, dass es um eine Predigt geht in einer Moschee. Es ist so, dass diese Predigt gehalten worden ist, erst vor 7 Wochen. Wann war das? Werden wir gleich sehen, 13. oder 15. Mai 2005. Also in einer Zeit, in der bereits Arafat ist längst tot, ja? Also in der Abbas, also die palästinensische Armeebehörde führt und damit die Kontrolle über das Fernsehen hat. Und diese Predigt, die wir jetzt gleich sehen, wurde direkt übertragen in die Haushalte der Palästinenser. Es war eine Live-Übertragung, das sogenannte Freitagsgebet. Und jetzt geht es los. Ich werde die Predigt zwischendurch immer unterbrechen, um ein bisschen zu sagen, was jetzt kommt, auch ein bisschen schon mal zu übersetzen, weil die Untertitel nur in Englisch sind. Ich weiß nicht, wenn alle perfekt Englisch können, muss ich das nicht machen. Aber vielleicht sollte ich doch ein paar Andeutungen geben, was jetzt hier los ist. Am 13. Mai 2005 und jetzt am Anfang dieser Predigt wird dieser Scheich genau auf diesen islamischen Antisemitismus eingehen. Das heißt, er wird sagen, dass Allah sozusagen uns bestraft hat mit den Juden. Und dieser Satz hier, in Anführungszeichen, the people most hostile to the believers, also die am meisten feindlichen, der wird gleich rezitiert, also gesungen werden. Und dann wird am Anfang seiner Predigt der Scheich darauf eingehen, dass also die Juden Mohammed ermorden wollten und dass sie die Schriften verfälscht hätten und so weiter und so fort. Also er wird genau so tun, als sei sozusagen der Judenhass dadurch zu begründen, dass schon seit vor 1300 Jahren die Juden die schlimmsten Dinge verbrochen hätten. Es geht also weiter. Mit der Wiedergabe.
بأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولتجدن أشد توراتهم
وفسدوا
وأفسدوا على مدار عصور حياتهم.
Und jetzt geht das weiter, dass praktisch gesagt wird, aufgrund, weil die Juden das Unheil sind, dass der Staat Israel ein Krebsgeschwür ist, dass sich durch den muslimischen Körper sozusagen dringt und das von daher als Krebsgeschwür natürlich ausgelöscht, vernichtet werden muss. Und es wird gesagt, dass die Juden sozusagen diejenigen sind, die in allen Stellen der Welt die Zwietracht und die Uneinigkeit schüren. Es ist sozusagen mal auf Arabisch das, was sonst in der deutschen Geschichte hierzulande oft gesagt worden ist.
لأن إسرائيل
سرط
فيروس يشبه الإيدز.
Ja, die Juden standen hinter jedem zivilen Streitigkeiten dieser Welt. Und jetzt geht es weiter. Im nächsten Teil, es ist sehr interessant, was in diesen 4 Minuten alles ausgedrückt wird. Im zweiten Teil wird der Scheich erklären, dass die Juden aus Großbritannien vertrieben worden sind. dass die Juden aus Frankreich vertrieben worden sind, dass sie massakriert worden sind, dass sie aus Russland vertrieben worden sind. Und dann wird er sagen, aus guten Gründen, denn die Juden waren so schlimm. Also er dreht sozusagen die Verfolgungsgeschichte um. Er sagt, weil die Juden aus diesen Ländern vertrieben worden sind, daran kann man erkennen, dass man sie vertreiben muss. Ich lasse jetzt mal diese Passage hier abspielen. Fragt aber nicht Deutschland, was es mit den Juden getan hat. Und ich werde einfach mal das übersetzen, was jetzt gleich kommt auf Englisch. Es waren die Juden, die den Narzissmus dazu veranlassten, einen Krieg gegen die gesamte Welt zu führen. Als sie nämlich mit Hilfe der zionistischen Bewegung andere Länder dazu brachten, einen ökonomischen Krieg gegen Deutschland zu führen und deutsche Waren zu boykottieren. Sie, die Juden, provozierten Russland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Das brachte die Deutschen gegen die Juden auf und führte zu den Ereignissen jener Tage, an welche die Juden heute gedenken. Ja, das werde ich jetzt auch vorspielen. Jetzt wird der Holocaust in dem Sinne geleugnet, als er verniedlicht wird. Ja? Es wird gesagt, sie aber verüben schlimmere Taten, die Juden verüben schlimmere Taten, als jene, die ihnen im Nazikrieg angetan wurden. Dann heißt es weiter, gewiss, vielleicht wurden einige von ihnen getötet und einige verbrannt. Doch sie übertreiben dies, um die Medien für sich zu gewinnen und sich das Mitleid der Welt zu sichern. Also das, was die an den Juden angetan wurde, ist nicht schlimmer als das, was heute in Palästina durch Juden gemacht wird. Diese Passage kommt jetzt. Jetzt geht's also, das ist schon eine ganze Weile später, das ist nur Predigen, die dauern dann so ein, zwei Stunden. Und jetzt kommt der Schlussabsatz und der ist auch sehr interessant. Weil jetzt der Scheich auffordert, sich die moderne Geschichte anzuschauen. Es wird also gesagt, was ist aus Großbritannien geworden? Was ist aus dem zaristischen Russland geworden? Was ist aus Frankreich geworden? Wo ist Nazi-Deutschland? Wo blieben all diese Supermächte? Und dann heißt es, er, nämlich Allah, der sie zum Verschwinden brachte, wird auch Amerika, so Gott will, zum Verschwinden bringen. Er, der Russland, gemeint ist Sowjetunion, über Nacht zum Verschwinden brachte, ist imstande, Amerika verschwinden und stürzen zu lassen, so Gott will. Und dann heißt es weiter, und das ist genau diese, was ich vorhin benannte als Überlegenheits-Selbstbild, ja, wir haben zuvor die Welt beherrscht und bei Gott, es wird der Tag kommen, an dem wir die gesamte Welt erneut beherrschen. Der Tag wird kommen, an dem wir Amerika regieren. Der Tag wird kommen, an dem wir Großbritannien und die gesamte Welt regieren, mit Ausnahme der Juden. Das werde ich dann nochmal sagen. So, und jetzt kommt was Interessantes, weil eigentlich in der islamischen Lehre Juden toleriert werden, wenn sie einen minderen Status anerkennen, den sogenannten Dhimmi-Status, wenn sie sich unterwerfen und wenn sie alles tun, was die Muslime von ihnen wollen. Hier aber heißt es jetzt, die Juden werden unter unserer Herrschaft kein Leben in Frieden genießen, weil sie von Natur aus betrügerisch sind, weil sie die ganze Geschichte hindurch betrügerisch gewesen sind. Und dann heißt es, der Tag wird kommen, an dem alles von den Juden befreit sein wird, sogar die Steine und die Bäume, denen sie Schaden zufügten. Hört auf den Propheten Mohammed, der euch von dem bösen Ende erzählt, das auf Juden wartet. Die Steine und Bäume werden von den Muslimen verlangen, dass jeder Jude ausgeschaltet wird. Das ist der Schluss dieser Bild. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie saßen eben in dem Wohnzimmer, Freitagabend. Und da sitzt die Familie davor, es sitzen Kinder davor, ja. Und es ist ja nicht mehr, es ist nicht mal das Schlimmste. Das ist jetzt, was ich vorgestellt habe hier mit dem Film, ist keine besondere Ausnahme. Es ist im Grunde genommen die Verbalisierung des Hamas-Programms. Das findet sich in der Charta der Hamas auch. Die Juden haben den Zweiten Weltkrieg angezettelt und so weiter. Ja? Das Schlimme ist, dass in den letzten Jahren die Sache gesteigert worden ist durch Spielfilme. Man hat also in verschiedenen Varianten die Protokolle der Weisen von Zion, also das schlimmste Machwerk, das wirklich Hitlers Antisemitismus angestachelt hat, verfilmt als Soap-Opera, als Spielfilmserie. In dem einen Fall gab es 31 Folgen, im anderen Fall 29 Folgen. Und um nur ein Beispiel herauszugreifen, also wer mal so Nazi-Filme gesehen hat, Jud Süß oder so etwas, weiß, wie unglaublich suggestiv Antisemitismus wirkt, wenn er mit filmischen Mitteln transportiert wird. Es ist unfassbar. Und es ist dann bei dieser einen Folge zum Beispiel war es so, dass da wird gezeigt im Spielfilm, wie ein Christenjunge von zwei Juden in einen Keller gezerrt wird. Und der Junge, der weint und er will zu den Eltern zurück und hat Angst. Und dann fährt die Kamera in Großaufnahme auf die Kehle dieses Jungen zu. Und jetzt sieht man, wie ihm die Kehle durchgeschnitten wird, wie das Blut spritzt und in einer Metallschale aufgefangen wird. Und dann sagen die Juden, das ist für unser Matzen, für unser Pessachfest, damit backen wir unser Brot. Ja? Man muss sich das vor Augen halten, dass Kinder so etwas auch mitbekommen, dass Erwachsene das mitbekommen. Diese Serien werden ausgestrahlt zur Zeit des Ramadan, wenn die Muslime fasten, den Tag über, und abends wird das erste Mal wieder gegessen. Da sitzt die Familie zusammen und isst zusammen. Jeder weiß, dass das die Zeit ist, in der am meisten Fernsehen geguckt wird, in diesem Ramadan-Monat, November. Und insofern ist das im Grunde genommen ein Gift, was da eingeflößt wird, wo man nach meiner Überzeugung Generationen brauchen wird, um das wieder herauszukriegen aus den Köpfen, aus den Seelen dieser Menschen. Denn der eigentliche Skandal, nach meiner Überzeugung, aber wir können darüber diskutieren, nach meiner Überzeugung war der eigentliche Skandal folgendes. Die Tatsache, dass jetzt nach London ganz scharf unterschieden wurde zwischen dem Terror im Irak und Palästina auf der einen Seite und dem Terror in London auf der anderen Seite. Da wurde ein dicker Trennungsstrich gezogen. Es wurde nach London nicht gesagt, wir alle sind jetzt Israelis, wir alle sind jetzt Irakis. Sondern es geschah genau das Gegenteil, dass dem berechtigten Entsetzen über London folgte eine routinierte Indifferenz, als Selbstmordattentäter unmittelbar darauf in Israel 4 Frauen, im Irak 25 Kinder töteten. Und man hat ja heute gelesen, der letzte Selbstmordanschlag hat 90 Menschenleben getötet, fast das Doppelte von London. Es wird so hingenommen, ja? Auf den Schautafeln und Diagrammen der deutschen Medien wurden Selbstmordattentate gegen Zivilisten, wo immer in der Welt, als Terroranschläge charakterisiert. Zwei Länder aber fehlten in all diesen Diagrammen, Israel und Irak. Hier lautet offenbar die Fachbezeichnung Widerstand. Mit dieser Aufteilung, London-Terror hier und Hamas bzw. Irak-Widerstand dort, werden Suicide-Bomber geachtet statt geächtet. Der Islamismus wird nicht isoliert, sondern hofiert. Und die Rede von dem Kampf gegen den dschihadistischen Terror hinterrücks dementiert. Dieser Trennungsstrich ist in der Sache widersinnig und beweist, dass man weder das Wesen der Anschläge von London noch das der Anschläge von Bagdad und Netanya erfassen will. Denn all die Merkmale des Islamismus, wie er von den Moslembrüdern in den 30er Jahren entwickelt wurde, sind heute nicht nur bei Al-Qaida, sondern auch bei Hamas und dem sogenannten Irak-Widerstand präsent. Erstens der Todeswahn. Die Parole, die die Führer der Hamas und die Führer der Al-Qaida ausgeben, gleicht sich auf das Wort. Wir lieben den Tod, ihr aber liebt das Leben. Alle drei Bewegungen treiben die Unterjochung der Frau auf die Spitze und praktizieren das drakonische Regiment der Scharia. Vor wenigen Wochen erst wurde eine Frau kurz vor ihrer Heirat in Palästina ermordet, weil sie mit ihrem Verlobten am Gazastrand spazieren ging. Ja, diese Religionswächter spürten sie auf, das Pärchen. Die Frau wurde getötet. Und was interessant war, sie war dann tot im Auto und dann wurde sie aus dem Auto nochmal rausgezerrt. Und diese 5 Hamas-Leute haben dann nochmal besinnungslos auf sie eingeknüppelt, auf den Leichnam. Es ist sehr interessant. Das ist eine Diskussion für sich, was da abgelaufen ist. Ja. Drittens aber gleichen sich alle drei Bewegungen in ihrem antisemitischen Bahn. Dieser Trennungsstrich zwischen London, Bagdad und Netanya ist aber nicht nur sachlich unsinnig, er ist auch moralisch haltlos, weil er die außereuropäischen Opfergruppen des Terrorismus, Israelis, Irakis, anders kategorisiert als die Opfer der europäischen Großstadt. Und ich bitte zu bedenken, dass gegen Israelis bisher mehr als 200 Selbstmordattentate stattfanden, und im Irak seit 2003 mehr als 500 Selbstmordattentate stattgefunden haben. Dieser Trennungsstrich ist darüber hinaus auf längere Sicht geradezu selbstmörderisch, weil er der Salami-Taktik von Al-Qaida bereitwillig entgegenkommt und die islamistische Propagandalüge von der Verzweiflungstat unablässig kolportiert. Man sagt, ja, die Hamas, was sollen die auch machen? Reine Verzweiflung. Ja? Aber es ist doch völlig, ich meine, es gibt Verzweiflung in der Welt. Ja, und auch aus guten Gründen, nachvollziehbare Verzweiflung. Aber kein verzweifelter Mensch in Lateinamerika würde sich doch aufgrund seiner Verzweiflung ausgerechnet in einen vollbesetzten Bus setzen oder in ein vollbesetztes Restaurant gehen, um sich dort in die Luft zu sprengen. Das ist nicht die Art und Weise, wie man auf Verzweiflung reagiert. Ja, und wenn man sich dann anguckt, gerade bei der Hamas haben wir immer die testamentarischen Videos, wo die jungen Männer, die also dann gleich sterben werden, nochmal sozusagen auftreten. Da wird keine Verzweiflung vermittelt. Da wird ein Enthusiasmus vermittelt, da wird ein Stolz vermittelt. Da wird also eine Haltung vermittelt, gleich werde ich im Paradiese sein. Ja, eine Vorfreude geradezu. Ja. Und deswegen ist dieses Gerede von Verzweiflung, der dritte Punkt ist völlig eindeutig, wenn man sich die Nahostgeschichte anguckt, als Beispiel, im Irak haben wir jetzt das Gleiche, dann hat man immer dann eine Zunahme der Selbstmordattentate erlebt, wenn am Horizont die Hoffnung einer friedlichen Dialoglösung aufscheint. Immer wieder war genau in den Situationen sozusagen das Selbstmordattentat, das alles zusammenbrechen ließ. Und das ist natürlich auch logisch, in der Hamas-Charta steht drin, es darf keine Aussöhnung geben, es darf keine Verhandlung geben, es darf nur den Dschihad geben, Israel muss ganz ausgelöscht werden. Und da ist man natürlich dann entsprechend besonders auf der Hut, wenn es tatsächlich vielleicht eine friedliche Lösung geben könnte. Und so erleben wir nach London, wie in Deutschland innenpolitisch und polizeitaktisch das eine oder andere Vorgehen verschärft wird, während man außenpolitisch gleichzeitig genau diejenigen peppelt und hofiert, die dasselbe wie Al-Qaida wollen und sich genau der Methoden von Al-Qaida bedienen. Stolz prahlte vor 14 Tagen die Hamas-Führung, dass ein hoher Beauftragter der Bundesregierung mit ihr in Ramallah und im Gaza-Stadt Gespräche aufgenommen hätte. Die deutsche Reaktion auf London gleicht einem Januskopf. Nach vorn das grimmige Entsetzen in Richtung Londoner U-Bahn-Schacht, nach hinten ein verschämtes Grinsen in Richtung Al-Qaida, Irak und Hisbollah und Hamas, denen man zu verstehen gibt, dass man sie ihren Terror gegen Bush Sharon machen lässt, solange sie nur eins unterlassen, Anschläge bei uns. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Grünes Licht für die Diskussion.